Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bündnistreue im Osten, Teil 2. Der Militärpakt OVKS und die russische Dominanz. Eine Sendung von Gesine Dornblüt.
In Kasachstan sind die regierungskritischen Proteste eskaliert. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gab es vor allem in der
Es war ihr erster Einsatz und er war auch nach wenigen Tagen beendet. Im Januar entsandte die OVKS 2500 zumeist russische Soldaten in einen ihrer Mitgliedstaaten, nach Kasachstan. Die OVKS, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, ist ein von Russland dominiertes Sicherheits- und Verteidigungsbündnis auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Der Grund für den Einsatz der Truppen? Im autokratisch regierten Kasachstan hatte die Bevölkerung zunächst friedlich gegen steigende Energiepreise demonstriert. Dann war es zu Gewalt gekommen. Die kasachische Führung war im Begriff, die Kontrolle zu verlieren. Der Präsident sprach von ausländischen Terroristen, die Kasachstan bedrohten, bat die OVKS um Hilfe und ließ auf Demonstranten schießen. Bald darauf war die Ruhe wiederhergestellt. Richard Girogosyan ist Direktor der Denkfabrik Regional Studies Center in der armenischen Hauptstadt Erivan. Auch Armenien ist Mitglied in der OVKS. Girogosyan sieht einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Bündnisses in Kasachstan und dem Angriff Russlands auf die Ukraine.
Die recht erfolgreiche Operation der OVKS in Kasachstan hat das Selbstbewusstsein der Russen gestärkt. Sie hat Putin selbstgewiss gemacht, ihm eine übertriebene Selbstgewissheit verliehen für seine Aggression und Invasion in der Ukraine.
Dieses Selbstbewusstsein war Anfang Februar auch bei einer Konferenz in Moskau zu spüren. Wenige Wochen nach dem Einsatz in Kasachstan trafen sich dort die stellvertretenden Außenminister der 6 Mitgliedstaaten der OVKS. Es sind dies Russland und Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Eingeladen hatte der Valdai-Club, ein in Moskau ansässiges Diskussionsforum, zugleich Sprachrohr der außenpolitischen Großmachtideologie der russischen Führung. Kurz vor dem Treffen hatte Russland seine unerfüllbaren Forderungen an die NATO und die USA geschickt. Im Mittelpunkt eine neue Sicherheitsordnung für Europa und russische Einflusszonen. Fjodor Lukjanow vom Valdai-Club schlug den großen Bogen.
Bis vor kurzem hatten wir alle die NATO als Vorbild für die OVKS im Kopf. Es hieß, sie sei eine echte Allianz und wir sollten versuchen, ihrem Beispiel zu folgen. Aber jetzt ist offensichtlich, dass selbst wenn man die NATO für effektiv hält, worüber man lange streiten kann, man sie nicht kopieren muss. Das Modell passt für andere.
Russland und seine Partner bräuchten dagegen eine andere Form der Sicherheit, so Lukjanow, und die gelte es zu entwickeln. Der Titel der Konferenz in Moskau lautete dementsprechend »Kollektive Sicherheit in einer neuen Ära – Erfahrung und Perspektiven der OVKS«. Als erstes sprach der russische Diplomat Alexander Pankhnin.
Was ist die Lehre aus den Ereignissen in Kasachstan? Ich denke, die Lehre ist, dass wir praktisch augenblicklich reagiert haben. Das gab es vorher noch nicht. Das war eine blitzartige, gut umgesetzte Operation. Daran waren Eliteeinheiten beteiligt, in denen, soweit ich das verstehe, ein Kämpfer 100 Soldaten aufwiegt.
Allerdings hatten die Soldaten der OVKS nicht gekämpft. Das konstatierte der Vertreter Kasachstans. Sie hätten lediglich strategische Objekte geschützt. Dennoch sah auch der Generalsekretär der OVKS, der Belarusse Stanislav Sas, eine neue Ära anbrechen.
Das erste und wichtigste Fazit dieser Friedensoperation ist, dass sie es geschafft hat, die Lage in Kasachstan zu stabilisieren und das Blutvergießen durch die terroristischen Angriffe zu stoppen. Das zweite Fazit ist politisch. Wir, alle Staaten der OVKS, haben Einigkeit bewiesen, die Bereitschaft, die Interessen und die Sicherheit unserer Staaten gemeinsam zu verteidigen. Und das dritte Fazit ist militärischer Natur. Wir haben erste praktische Erfahrungen gewonnen und uns davon überzeugt, dass der Einsatz der Kräfte, die wir in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, zum Erfolg führt.
Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit wurde 2002 gegründet. Der Vertrag selbst war bereits 10 Jahre zuvor von den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken unterzeichnet worden, als eine Art Gegengewicht zur NATO. Das selbstgesteckte Ziel: Das Bündnis soll die Sicherheit, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit seiner Mitgliedstaaten gewährleisten. Es verfügt über schnelle Eingreiftruppen. Der Vorsitz der Organisation rotiert. Das Sekretariat befindet sich in Moskau. Auf dem Papier bekennt sich die OVKS auch zu Demokratie und Völkerrecht. Die meisten Mitgliedstaaten werden allerdings autoritär oder sogar diktatorisch regiert. Obwohl die Mitglieder formal gleichberechtigt sind, dominiert Russland das Bündnis. Das räumt Nikolai Bordjuscha, von 2003 bis 2016 Generalsekretär der OVKS, frei heraus ein.
Russland ist das systembildende Mitglied der OVKS.
Wegen dieser russischen Dominanz schied das ehemalige Mitglied Georgien 1999 aus dem Vertrag aus. Georgien suchte schon damals den Anschluss an die NATO und fühlte sich von Russland eher bedroht als geschützt. Auch Aserbaidschan und Usbekistan verließen damals die Gemeinschaft. Bei der Konferenz des Valdai-Clubs hob dagegen Alexander Panknin, der stellvertretende Außenminister Russlands, die Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten hervor.
Es ist merkwürdig, dass die NATO die OVKS für eine russische Organisation hält, in der die übrigen Mitglieder einfach nur da sind. Wir tragen gemeinsame Verantwortung für unsere Sicherheit. Und wenn einer bedroht wird, ist das eine Bedrohung für alle.
Genauso ist es auch in Artikel 4 der Charta der OVKS festgelegt.
Im Falle einer Aggression gegen einen der Vertragsstaaten, also eines bewaffneten Angriffs, der die Sicherheit, die Stabilität, die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität bedroht, gewähren alle anderen Vertragsstaaten diesem Vertragsstaat auf dessen Ersuchen unverzüglich die erforderliche Hilfe.
Doch mit dieser Beistandspflicht für alle ist es nicht weit her. Das hat das Mitgliedsland Armenien erst kürzlich erfahren müssen. Dessen stellvertretender Außenminister Armen Chevondian drückte sich bei der OVKS-Konferenz Anfang Februar in Moskau vage und klausuliert aus.
Wir können Sicherheit für alle Mitgliedsländer nur dann garantieren, wenn wir die Strukturen vervollkommnen. Schutz vor dem Eindringen Dritter können wir nur dann garantieren, wenn die Peripherie genauso sicher ist wie das Zentrum. Das zu erreichen, ist das Ziel für die OVKS.
Refondian bezog sich auf Bergkarabach. Im Oktober 2020 wurden dort erneut Kampfhandlungen aufgenommen, in einem Krieg, der bereits seit 1992 geführt wird. Die Enklave liegt auf dem Gebiet Aserbaidschans, das nicht Mitglied der OVKS ist. Sie wird vor allem von Armeniern bewohnt und auch wirtschaftlich und militärisch von Armenien getragen. Armenien hatte in den 1990er Jahren mehrere Bezirke um Bergkarabach herum besetzt. Als aserbaidschanische Truppen auf die Enklave Bergkarabach und die umliegenden Gebiete vorrückten, bat Armenien die OVKS um Hilfe. Das Gesuch wurde abgelehnt, mit der Begründung, die Satzung des Bündnisses erlaube keinen Einsatz in Drittländern. Tatsächlich wurde 2020 auch kein armenisches Staatsgebiet angegriffen. Das änderte sich ein halbes Jahr später. Da drangen aserbaidschanische Truppen auf armenisches Staatsgebiet vor. Der Territorialkonflikt entwickelte sich zunehmend zu einem Krieg, in dem sich Armenien und Aserbaidschan direkt gegenüberstanden. Doch erneut wurde Armenien nicht erhört. Richard Giragosyan vom Regional Studies Center in Erevan.
Das passierte vor allem, weil die anderen Mitglieder der OVKS, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan, engere Verbindungen zu Aserbaidschan unterhalten als zu Armenien. Sie waren voreingenommen, deshalb griff die OVKS nicht ein. Der Krieg im Jahr 2020 um Bergkarabach hat die Begrenztheit des Bündnisses offenbart, dass es sicherheitspolitisch nicht wirklich tragfähig ist.
Russland entsandte stattdessen eine eigene, sogenannte Friedenstruppe. Rund 2000 russische Soldaten sichern seitdem den Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und sie sichern den Einfluss Russlands in der Region. Obwohl Armenien also keine Hilfe von der OVKS bekam, hat das Land dem Militäreinsatz des Bündnisses in Kasachstan Anfang dieses Jahres zugestimmt. Mehr noch, es hat ihn formal sogar angeordnet. Denn zufällig hat Armenien in diesem Jahr den Vorsitz inne. Premierminister Nikol Paschinyan schickte sogar 70 Soldaten nach Kasachstan. Sicherheitsexperte Richard Giragosyan.
The Armenian Prime Minister.
Der Premierminister Armeniens ist ja selbst durch einen gewaltlosen Sieg des Volkes an die Macht gekommen. Er wurde demokratisch gewählt. Aber er war gezwungen, sich an der Entsendung von OVKS-Truppen zu beteiligen und die autoritäre Regierung Kasachstans gegen demokratische Demonstranten zu verteidigen. Das war etwas peinlich, aber realistisch gesehen hatten wir keine andere Wahl, als mitzumachen.
Denn Armenien ist von Russland abhängig. Würde zum Beispiel das russische Militär aus Bergkarabach abziehen, wäre die Gefahr groß, dass Aserbaidschan erneut angriffe. Nicht nur Bergkarabach, sondern auch Armenien. Davon sind zumindest die Armenier überzeugt. Zudem ist Armenien Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion mit Russland, Belarus, Kirgisistan und Kasachstan. Richard Giragosyan.
The center, just as it was in the Soviet Union.
Wie in der Sowjetunion versucht das Zentrum, eine dominante Rolle gegenüber der Peripherie einzunehmen. Russland dominiert ja nicht nur die OVKS, sondern auch die Eurasische Wirtschaftsunion. Diese fehlende Parität verhindert, dass andere postsowjetische Staaten wirklich unabhängig und souverän werden.
Dass die OVKS keineswegs gleiche Sicherheit für alle Mitglieder bedeutet, das bekam auch Kirgisistan zu spüren. Im vergangenen Frühjahr brach dort ein Grenzkonflikt mit dem Nachbarland und OVKS-Mitglied Tadschikistan aus. Die kirgisische Anthropologin Mahabat Sadarbek vom Max-Planck-Institut in Halle.
Es gibt immer wieder Streitigkeiten zwischen den Menschen, die an der Grenze leben. Wir haben auch einige tadschikische Dörfer, die im kirgisischen Territorium sich befinden und auch umgekehrt. Es gibt immer wieder Streitigkeiten ums Wasser, um Grenzverletzungen, um auch viele andere alltägliche Sachen. Das war schon ein ernstzunehmender Konflikt.
Daraufhin bat der kirgisische Präsident Sadr Japarow Russland, sich im Rahmen der OVKS militärisch einzubringen.
Daraufhin hat er keine Antwort bekommen. Und da ist auch ein Unmut entstanden gegenüber dieser Organisation.
Trotzdem stimmte auch Kirgisistan Anfang des Jahres dem Einsatz der OVKS in Kasachstan zu und entsandte 150 Soldaten in das Nachbarland. Aus Sicht von Mahabat Sadarbek belegt das eine übergroße Abhängigkeit der zentralasiatischen Mitgliedstaaten von Russland.
Die Volkswirtschaften leben sozusagen von den Geldüberweisungen der Arbeitsmigranten in der Russischen Föderation. Solange wir keine bessere Alternative haben, werden diese Abhängigkeiten auch bleiben. Das wird auch so hingenommen. Insbesondere Tadschikistan und Kirgisistan, die sind einfach zu schwach und zu klein. Wenn von außen irgendwelche Bedrohungen entstehen, dagegen zu halten.
Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan befürchtet Tadschikistan, dass Terroristen, Waffen und noch mehr Drogen in das Land kommen. Beide Länder verbindet eine 1300 Kilometer lange, schwer zu überwachende Grenze. Die OVKS werde in den beiden Ländern tatsächlich als Schutz betrachtet, auch vor China, sagt Mahabat Sadarbek. Bei der Konferenz im Februar dieses Jahres in Moskau betonten besonders die russischen Vertreter immer wieder, dass es sich bei der OVKS um ein Verteidigungsbündnis handele. Der NATO wirft die russische Führung dagegen immer wieder vor, Angriffskriege geführt und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt zu haben. Auch Fjodor Lukjanow vom kremlnahen Valdai-Club behauptet,
bei der NATO ging es in den letzten Jahrzehnten immer um Regimewechsel. Die Aufgabe der OVKS dagegen ist es, die jeweilige Staatsmacht zu festigen. Russlands Diplomatie ist immer davon ausgegangen, dass es besser ist, ein Regime, wie auch immer es beschaffen ist, zu stützen und zu stärken.
Doch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt dieses Versprechen ad absurdum und straft ihn und die gesamte russische Führung Lügen. Denn Wladimir Putin hat die Ukraine angegriffen, einen Krieg begonnen, auch um Präsident Volodymyr Selenskyj zu stürzen. Das Gegenteil also von Stützen und Stärken. Russlands Präsident nennt es in Verkehrung der Realität Entnazifizierung. In der Ukraine führen darüber hinaus zwei Mitgliedstaaten der OVKS, Russland und Belarus, Krieg gegen ein Drittland. Deshalb dürfte die Allianz eigentlich nicht in den Krieg hineingezogen werden, zumindest wenn es nach den Statuten der OVKS geht. Doch Putin deutet um, spricht nicht von Krieg, sondern von Verteidigung. Russland müsse sich im Gegenteil vor einem Angriff der Ukraine und der NATO schützen. Denkbar wäre deshalb durchaus, dass Russland die OVKS noch ins Spiel bringt und die Bündnisstaaten um Unterstützung bittet. Die haben sich zu Russlands Krieg in der Ukraine bisher zurückhaltend geäußert. Als am Mittwoch die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilte, stimmten aus dem Kreis der OVKS nur Russland und Belarus dagegen. Sowohl Armenien als auch Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan enthielten sich der Stimme. Öffentliche Verurteilungen durch ihre Staatsführer gab es allerdings auch nicht. In Armenien sagte Premierminister Nikol Paschinjan lediglich, er hoffe, dass die Diplomatie die Artillerie zum Schweigen bringen könne. Er sei zutiefst betrübt über die sich abzeichnenden Ereignisse. Der Präsident Kasachstans, Kasym Tokayev, betont, wie wichtig eine Lösung durch Verhandlungen ist. Tokayev telefonierte in den letzten Tagen sowohl mit Putin als auch mit Selenskyj. Dem Präsidenten der Ukraine versprach er immerhin, Kasachstan werde im humanitären Bereich mit der Ukraine kooperieren. Die Zentralasien-Expertin Mahabat Saderbek überrascht das Lavieren der Staatsführer nicht.
Alle Länder sind in einem Dilemma. Deshalb konnten sie auch keine klaren Positionen beziehen. Am deutlichsten war vielleicht der kirgisische Kabinettsminister Akhilbek Japarov, der bei seinem Treffen mit dem russischen Premierminister Mishustin gesagt hat, wir sind seit 200 Jahren mit Russland zusammen gewesen und das werden wir auch die weiteren 300 Jahre bleiben.
Dieses Treffen war allerdings bereits im November. Richard Giragosian aus Erivan sieht bisher keine Anzeichen dafür, dass sich die übrigen OVKS-Mitglieder an dem Krieg beteiligen. Doch er fürchtet dessen Folgen für Armenien.
Man kann davon ausgehen, dass Russland nach seinem Einmarsch in die Ukraine den Handlungsspielraum anderer postsowjetischer Staaten noch stärker einschränken wird. Wir stellen uns darauf ein, dass Russland dann noch mehr Loyalität und Unterwerfung einfordern wird. Und darin liegt die Gefahr.
Das war der Hintergrund. Bündnistreue im Osten, Teil 2. Der Militärpakt OVKS und die russische Dominanz. Eine Sendung von Gesine Dornblüt. Redaktion Susanne L. Kafif.